Bastian, wie geht's?
Gut, sag mal, hast du wieder ein bisschen Zeit für mich? Ich würde gerne mit dir über das Thema Gehalt sprechen. Dauert nicht lange.
Das glaube ich dir zwar nicht, aber egal. Ja, ich habe Zeit und wo drückt denn das Portemonnaie?
Sag mal, warum lachst du so über meine Frage?
Dauert nicht lange. Das ist das Pendant zu den Formulierungen in den Stellenanzeigen. Bitte nennen Sie Ihre Gehaltsvorstellungen. Ist vielleicht auch schon so eine Art Berufskrankheit, unter der ich da etwas leide. Das Thema Geld und Vergütung zu klären ist genauso wichtig und damit auch genauso selbstverständlich wie über Diplome, Zeugnisse, Fähigkeiten und alles andere zu sprechen. Auch dafür muss ein zeitlicher Rahmen vorhanden sein und auch dafür sollten beide Seiten Vorbereitungen treffen. Ich finde es immer schade, wenn das so mit einer Art Peinlichkeit behaftet kommuniziert wird.
Ja, aber das ist für mich auch irgendwie so ein Buch mit 7 Siegeln.
Findest du? Erzähl mal, wie du darüber denkst.
Also ich denke, du hast recht. Eigentlich ist das ja auch selbstverständlich, denn es geht um Arbeit, also Kosten für eine Leistung, die der Arbeitgeber bei sich einkalkuliert und budgetiert haben muss. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich Angst, dass ich mich mit einer zu hohen Forderung rauskicken könnte. Das will ich ja nicht und das...
Geht es dir da gerade um eine konkrete Stelle oder geht es eher um das Generelle, um deine Möglichkeiten und Wege, dich vorzubereiten quasi?
Nee, eher so generell. Also ich habe mir mal alle Punkte vorgenommen, von denen ich glaube, dass sie irgendwie mal angesprochen werden könnten. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zum Thema Gehalt gar keine Vorbereitung habe. Also jedenfalls nicht so wie zu den anderen Punkten. Das ist irgendwie offen und wenn ich mir das mal so durch den Kopf gehen lasse, also auch wie das bisher so gelaufen ist... Ich meine, das war ja einfach. In der früheren Firma bin ich angefangen und im Vergleich mit Studienkollegen kam ich damals, glaube ich, auch ganz gut klar. Und dann hat sich das so nach und nach eingeschlichen, dass ich mit kaum noch jemandem über echte Zahlen gesprochen habe. Nur mal so ungefähr. Und dann gibt's vielleicht mal ein Firmenfahrzeug oder eine Handlungsvollmacht oder einen schicken Titel. Aber nichts, was offen und ehrlich irgendwie ausgetauscht wird. Also das ganze Ding wird irgendwie immer so nebulös gehalten. Ich meine, bei meinen Aufstiegsstationen, da hatte ich halt auch nie Bedenken, dass irgendwas nicht passen könnte. Und jetzt für neue Arbeitgeber hätte ich halt gar keinen richtigen Fahrplan, wo ich da ansetzen kann, wie ich das formuliere und wann. Also gleich im Anschreiben oder besser nicht.
Ja, verstehe. Das geht den meisten Menschen so, wenn sie in ein neues Umfeld gehen. Also neue Branche, andere Aufgaben, anderer Titel. Da hat man als Außenstehender tatsächlich einen Nachteil gegenüber den Betriebsangehörigen.
Ja, das finde ich nämlich auch. Und irgendwie ist das ja wohl auch entscheidend für dieses Machtverhältnis zwischen Bewerber und dem Betrieb. Oder sehe ich das falsch?
Jein. Ich verstehe ja, dass sich das so anfühlt. Und ein Stück weit wirkt sich dieses Ungleichgewicht auch im Gespräch aus. Aber das hat meines Erachtens nichts mit Macht zu tun. Das kann man aber übrigens auch sehr leicht lösen. Dein Arbeitgeber hat erst dann Macht über dich. Genauer gesagt ist es ja nur ein Direktionsrecht bezogen auf die Sphäre des Arbeitsvertrages. Aber das können wir gegebenenfalls nochmal separat besprechen, wenn es vielleicht mal Schwierigkeiten geben sollte. Also, er hat erst dann dieses Direktions- oder Weisungsrecht, wenn der Vertrag unterschrieben ist und tatsächlich auch beginnt. Solange der Vertrag nicht unterschrieben ist, und zwar von beiden Seiten wohlgemerkt, so lange ist es kein Vertrag, sondern nur ein Angebot. Dass sich diese Gesprächssituation, die ja gerne mal Verhandlung genannt wird, oh, ein großes Wort, dass sich diese Gesprächssituation anders anfühlt, ist mir klar, aber auch das lässt sich leicht ändern.
Okay, und wie? Also, habe ich da irgendeine Drohmöglichkeit, um den Arbeitgeber einzuschüchtern, oder?
Na, wenn das Gesprächsklima solche Züge trägt, dass man sich bedroht oder blufft, dann sollte man vielleicht weiter nach einer anderen Stelle Ausschau halten. Wer weiß, wie lange das im Alltag hält, wenn der Job schon mit gegenseitigen Drohkulissen und harten Verhandlungen beginnt. Da ist doch schon gleich Stress drin. Es gibt zwar sicherlich Konstellationen, wo das wie eine erste Arbeitsprobe wirken kann, vielleicht in deinem Aufgabengebiet im Einkauf, wenn du mit Lieferanten verhandeln sollst.
Nee, das ist zwar sicher auch immer eine Frage des persönlichen Arbeitsstils, aber es ging bei uns eigentlich immer darum, eine Grundlage für die spätere Zusammenarbeit zu schaffen. In den Verträgen gibt es zwar Regelungen zu Verzug und Vertragsstrafen im Extremfall, aber natürlich immer in der Hoffnung, dass man das nicht anwenden muss. Aber das ist beim Einkäufer und seinen Lieferanten ein bisschen anders. Die müssen sich auch aufeinander verlassen können. Da ist das mit der Drohkulisse nicht so gut.
Ja, jetzt hast du aber viele Parallelen zum Arbeitsverhältnis aufgezählt.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen?
Erstens weil es in Ratgebern und sogenannten Fachartikeln immer noch so mitschwingt und oftmals in den Gesprächen bei den Agenturen auch so ausgesprochen wird. Bloß nicht mit hohen Forderungen die Chance kaputt machen. Aber da schwingt Angst mit. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Angst und Zeitdruck sind die schlechtesten Ratgeber bei großen Entscheidungen. Immer. Und wenn man die eliminiert, sieht alles ganz anders aus. Aber jetzt mal der Reihe nach.
Jo, schieß los.
Also, vorweg. Ich bin zwar kein Rechtsanwalt und darf und will auch keine Rechtsberatung machen, aber das, was ich dir jetzt erkläre, sind quasi Basics, die man für den alltäglichen kaufmännischen Geschäftsbetrieb kennen muss, um sich darin richtig bewegen zu können und zu erkennen, ab wann man dann wirklich doch besser mal einen Anwalt anruft.
Okay, ist klar.
Wir haben in Deutschland den Grundsatz der Tarifautonomie. Das bedeutet, dass sich der Staat aus Regelungen zu Gehältern weitestgehend heraushält, außer bei den Mindestbedingungen, wie zum Beispiel Kündigungen und Mindestlohn und so, da gibt es natürlich schon Regelungen. Regelungen zur Vertragsgestaltung und zu Arbeitszeiten und Gehalt und so sollen die Parteien weitestgehend selbst treffen können. Bei Berufen und Branchen, in denen es Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände gibt, und das betrifft wohl die meisten Arbeitsverhältnisse, da schaffen die Gewerkschaften und die Arbeitgeber einen Tarifvertrag, der dann für alle gilt. Davon können dann nur solche Betriebe abweichen, die eigentlich zu dieser Branche gehören, aber für ihre Organisation einen eigenen Tarifvertrag, einen sogenannten Haustarifvertrag aushandeln. Das sind meistens sehr große Unternehmen mit vielen tausend Beschäftigten. Die Bedingungen in so einem Haustarifvertrag müssen für die Mitarbeiter immer günstiger sein als die Regelungen in dem eigentlichen Branchentarifvertrag.
Okay.
So etwas sollte man eigentlich für jeden Arbeitgeber recherchieren. Kann man auch meistens über eine Google-Suche schon recht schnell herausfinden. Sollte ein Unternehmen durch seine Tätigkeit zu einer Branche zählen, aber dem Arbeitgeberverband nicht angehören, das ist auch möglich, dann ist er zwar wieder grundsätzlich nicht an diesen Tarifvertrag gebunden, wenn er aber das gleiche Personal benötigt wie die anderen Firmen in dieser Branche, dann ist er meistens doch auch an den gleichen Quellen im Arbeitsmarkt interessiert und müsste sich gegebenenfalls auch an diesen Werten orientieren. Man sagt dann als Arbeitgeber, dass man analog bezahlt oder sich an einen gewissen Tarifvertrag angelehnt hat.
Ja, das stimmt. Das hatten wir in irgendeinem Semester mal so durchgespielt, aber danach braucht man das halt nicht mehr so häufig. Das ist dann immer relativ schnell wieder vergessen.
Ja, also in den meisten Stellen macht es Sinn, nach solchen Regelungen zu suchen und man sollte versuchen herauszufinden, ob der Arbeitgeber auch daran gebunden ist.
Okay, und wenn ja, dann gilt das Gehalt, was zu der Aufgabe und der Qualifikation gehört. Also zum Beispiel EG 13 und Stufe 4 war das bei mir. Die Sache mit den Stufen erklärt sich über die Betriebszugehörigkeit, ne?
Ja, nee, nicht ganz. Das ist eher die relevante Berufserfahrung. Und da liegt bei einem Job- bzw. Branchenwechsel mitunter dann auch tatsächlich ein gewisser Verhandlungsspielraum. Da muss man argumentieren. Beide Seiten wohlgemerkt, mit was man ansetzt. Also, welche Vorbeschäftigungen hinzugerechnet werden können, um einen fairen Wert für alle zu finden. Arbeitgeber müssen da auch oft den Vergleich zu anderen Kollegen betrachten. Sonst gibt es böses Blut, wenn Neuzugänge mit gleichen Fähigkeiten mehr Geld bekommen als Stammpersonal, ohne dass man dafür klare Unterschiede erkennen kann. Du siehst, um sich der Sache zu nähern, kann man sich meistens recht gut vorbereiten und kommt schon mal in den Nahbereich des späteren Gehaltes. Man ist dem Mächtigen also eigentlich gar nicht so sehr ausgeliefert. Wenn du diese Struktur, die ich gerade erklärt habe, also quasi rückwärts prüfst, ist es relativ schnell klar. Existiert ein Haustarifvertrag, dann gilt dieser. Falls nicht, existiert ein Branchentarifvertrag, dann gilt dieser. Falls nicht, könnte man sich dennoch an diesem in etwa orientieren. Je weiter ein Unternehmen von Branchen entfernt ist, desto freier ist man in der Gehaltsfindung.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine Orientierung. Noch irgendwas?
Ja, diese tarifliche Regelungen sind dann jeweils gültige Mindestbedingungen. Das heißt, es kann durchaus besser bezahlt werden, als es dort steht. Das wäre also eine übertarifliche Bezahlung für den ganzen Betrieb oder einen Standort oder eine Abteilung. Oder bei einzelnen Aufgaben in einem Tarifbetrieb. Dann wäre es dann eine außertarifliche Bezahlung, eine sogenannte AT-Bezahlung. Das geht mal über ein relativ geregeltes Zulagensystem, zum Beispiel bei Banken, Versicherungen oder großen Industrieunternehmen. Oder auch relativ frei, zum Beispiel in der Industrie, wenn jemand eine besondere Funktion oder eine besondere Expertise hat. Das findet man aber Step by Step über Recherche zuzüglich dem Verlauf in den Gesprächen heraus. Oder wenn Personalberater oder Vermittler das Kennenlernen moderieren, dann erklären die einem das, wie im Zielbetrieb die Bezahlung angedacht ist.
Okay, ja, das ist interessant. Also kann man das zwar nicht pauschal so sagen und man muss sich die Information quasi erarbeiten und dann abwägen.
Genau, und wieder eine Frage der guten Vorbereitung und nichts, was irgendwie allgemeingültig wäre.
Ja, cool. Dann komme ich bei der Preisfindung im Grundsätzlichen auf jeden Fall schon mal weiter.
Gut. Dann bleibt noch die Frage, wann oder wie man das kommuniziert.
Genau.
Okay, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass der Bewerber seinen Part beherrscht, den er zu einem guten Gespräch beitragen sollte.
Ja, haben wir.
Gut, und genauso geht es hier weiter.
Hast du da vielleicht noch irgendwelche Beispiele aus der Praxis für mich, wie andere Kunden das bisher gelöst haben? Also in den Ratgebern findet man halt immer den Hinweis, dass man gegebenenfalls die Summen in Jahresgehältern angeben soll. Ist das noch richtig?
Tja. Das ist ein gut gemeinter Rat und bestimmt nicht falsch. In der Umsetzung ergeben sich dann oftmals Situationen, mit denen sich niemand so wirklich glücklich oder auch sicher fühlt. Also, lass uns mal unterscheiden zwischen Gehaltswunsch im Anschreiben und den Gehaltsvorstellungen, die man im Gespräch erläutert bzw. dort erstmals nennt.
Ja, das klingt gut.
Ich empfehle meinen Kunden, die Gehaltsvorstellungen im Anschreiben nur dann zu benennen, wenn sie sich relativ sicher sind, dass es auch wirklich passend ist. Oder wenn der Arbeitgeber es wirklich als Forderung oder Bedingung formuliert, zum Beispiel mit der Formulierung, senden Sie uns Ihre Unterlagen nicht ohne Nennung Ihrer Gehaltsvorstellungen.
Ja, genau, so steht das ab und zu auch in den Annoncen.
Gut, dann sollte es auch der Jahresbetrag sein.
Und wenn das noch kein Muss für das Anschreiben ist, sondern erst im Vorstellungsgespräch zur Sprache kommt, wo und wie bringt man das dann ein?
Wenn die übrigen Punkte im Gespräch so weit ausgetauscht sind, dass sich beide Seiten ein besseres Bild davon machen können, wie nun der Tausch von Leistung und Gegenleistung sein wird, also eher so zum Ende des Gespräches. Und da ist es manchmal ganz schwer vorherzusehen, wann jemand diesen Spielball herausholt und wer diesen Ball dann in seinem Feld haben wird. Ich glaube, wenn man auch hier gut vorbereitet ist, so gut, dass es mir eigentlich egal ist, wann dieser Ball gespielt wird, dann kann ich gelassen abwarten. Je länger es dauert, bis der Arbeitgeber es anspricht, desto sicher ist es, dass es bald kommen wird.
Okay, das muss ich auf jeden Fall meinem Ex-Kollegen Martin erzählen. Das ist ein Kollege aus der Kundenbetreuung, Leiter Innendienst oder Inbound Accounting. Ach, ist auch egal. Der sucht auch noch und wir haben uns unterhalten und dann habe ich ihm von deinem Coaching erzählt. Der ruft dich bestimmt auch noch an. Er macht sich gerade die gleichen Gedanken und meinte, ich soll dich mal fragen. Aber damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Das ist eine ganz interessante Sicht auf die Dinge. Eigentlich, also je nachdem, bisher haben ja alle immer gesagt, dass sie sich so durch die Gespräche bewegen. Manche zittern sich so durch und warten drauf, dass irgendwas zum Geld gesagt wird und nehmen das alles erstmal so hin. Aber deine Haltung ist echt anders. Also gibt's dazu auch wieder irgendwas Logisches? Erzähl mal gerne weiter.
Ja, klar ist das logisch. Ich habe das doch jahrelang in der Arbeitgeberrolle, also als Personaler oder Standortleiter gemacht. Ich bin in die Gespräche gegangen und wusste vorher, was ich zahlen muss oder wo mein Limit als Arbeitgeber liegen wird. Manchmal ganz klar, manchmal hatte ich eine gewisse Range, also von bis innerhalb der ich mich bewegen konnte. Aber ich wusste ja auch, dass das nicht in Stein gemeißelt ist, sondern sich eigentlich erst im Verlauf des Gespräches konkretisiert. Und dann geht man auseinander, bespricht sich mit Kollegen und der Bewerber macht das auch zu Hause und dann wird weitergesprochen und dann nähert man sich an und dann passt es irgendwann oder auch nicht. Das ist so überblicksartig das, was der Personaler fast jeden Tag erlebt, ganz sachlich. Der ist ja auch persönlich nicht so abhängig von dem Resultat wie der Bewerber.
Und wenn ich als Bewerber Optionen habe, dann bin ich auch nicht so abhängig von dem Arbeitgeber, also nicht so sehr von dem Verlauf von dieser Bewerbung und ich möchte eigentlich aus dem Gespräch rausgehen mit möglichst viel Informationen, um die dann mit anderen Arbeitgebern vergleichen zu können. Also auch beim Geld, denn das Gesamtbild ist ja entscheidend. Geld ist nicht alles, aber wie formuliere ich das im Gespräch? Ich stelle mir vor, wir haben ein gutes Gespräch und es entwickeln sich im fachlichen Austausch Vorstellungen, wie ein Zusammenarbeiten sein könnte. Und dann sagt zum Beispiel der Personalreferent, ich weiß nicht, was haben Sie nun für eine Vorstellung, was Sie hier verdienen wollen? Dann liegt der Ball wie beim Tennis in meinem Feld und dann...
Und dann hast du die Macht, ihn so zurückzuspielen, wie du es für richtig hältst, beziehungsweise wie du dich darauf vorbereitet hast. Aber auch hier mal schön der Reihe nach. Also ihr habt also ein gutes Gespräch, könnt euch allmählich vorstellen, wie eine Zusammenarbeit funktioniert und jetzt müsste man sich beim Geld einig werden. Das bis hierhin aufgebaute, gute und kollegiale Klima würde ich nach Möglichkeit tatsächlich nicht kaputt machen wollen. Aber das gelingt vielen Menschen leider doch, wenn sie ein Jahresgehalt regelrecht holprig und mit wenig Feingefühl nennen, ohne zu erläutern, wie sie auf diese Zahl kommen. Wenn das dann keine volle Zustimmung findet, sondern Unterschiede da sind, dann ist das Klima meistens schwieriger, als es eigentlich sein müsste. Also das Einfachste und Sicherste ist hier, seine Gedanken, die man sich ja vorher gemacht hat, in circa 3 bis 6 Sätze so zu kleiden, dass mein Gegenüber gut folgen kann. Wenn ich zum Beispiel erkläre, dass auch ich mir Gedanken gemacht habe und versucht habe zu recherchieren, wird man das sicherlich interessiert anhören und die Aufmerksamkeit ist dann komplett bei mir. Ich könnte erklären, wie ich recherchiert habe, welche Quellen ich gefunden habe und mit welcher Berufserfahrung und welchem Abschluss ich zu welcher Entgeltgruppe oder zu welchem Gehaltsbetrag gekommen bin. Ich sollte auch immer dazu sagen, mit wie vielen Monatsgehältern und wie vielen Urlaubstagen das in Verbindung zu sehen ist und dann einen Moment abwarten. Die Gegenüber müssen nun das Gehörte abgleichen und abwägen.
Und wenn dann keine Reaktion kommt?
Du weißt ja, wenn dir der Gedanke heute schon kommt, dass man dich da einfach so stehen lässt, dann solltest du dich bereits heute darauf vorbereiten, wie du diese unangenehme Situation lösen kannst.
Ja, da einfach nichts zu sagen, das ist doch...
Ja, also wenn das Absicht wäre, dann wäre das kein feiner Zug von der Arbeitgeberseite. Aber dem kannst du vorgreifen. Ich empfehle dann, dem Gespräch wieder etwas Leben und etwas mehr Selbstverständlichkeit einzuhauchen, ohne es kaputt zu machen.
Mhm. Wie soll das gehen?
Ich kann dir sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Vorstellungsgespräche ich arbeitgeberseitig geführt habe. Aber ich kann dir sagen, dass ich in kein einziges gegangen bin, ohne vorher zu wissen, was ich für die Arbeitskraft und Kompetenzen, die wir da einkaufen wollen, was ich da zahlen kann oder ungefähr bereit sein muss zu zahlen.
Hast du da vielleicht irgendeine Formulierungshilfe, wie ich den Gedanken einbringen kann?
Zum Beispiel so. Also du hast deine Punkte vorgetragen, dann wartest du einige Sekunden ab und schaust dir deine Gegenüber an, wie so die Körpersprache ist und welche Blicke, die sich so gegenseitig zuwerfen. Das ist dann manchmal echt ein schönes Schauspiel. Man kann aus diesen Blicken so einiges lesen und das ist eigentlich schon ein ziemlich starker Moment für dich. Und dann, nach dem Abwarten, sagst du freundlich und mit einem sicheren Selbstverständnis. Und sie, Herr oder Frau sowieso, sie haben sich doch sicher ebenfalls im Vorfeld Gedanken gemacht, welches Einkommen passend sein könnte. Wie sehen denn Ihre Überlegungen oder Möglichkeiten aus?
Warte mal, das muss ich mir notieren. Ja, das ist gut, das kriege ich hin. Wenn ich das erkläre, wo und wie ich ansetze, dann kann die andere Seite ja auch sehen, wo ich vielleicht anders ansetze oder anders abgebogen bin als die. Und dann können die mir ihren Weg erklären und dann ist das alles nicht so hart, sondern ja, viel gemeinschaftlicher. Ja, das ist gut, das bekomme ich hin. Dann könnte ich vielleicht auch das Zulagensystem erklären, das ich früher hatte. Ja, das bereite ich mal vor.
Ja, das dürfte ein anderer Personaler dann gut nachvollziehen können, auch wenn die dort selbst ein ganz anderes System anwenden. Anfangs sollte er einfach nur ungefähr folgen können. Kleinste Details gehören da erstmal nicht hin, außer wenn man sich konkret für Details interessiert. Aber das stimmt. So ist das weicher und beide Seiten können sich gegenseitig erkennen lassen, wo Stellschrauben für das Annähern sein könnten.
Ja, da hast du recht. Die gehen ja bestimmt auch nicht in Gespräche, ohne sich abgestimmt zu haben. Und ich denke, ein erfahrener Personaler wird auch schon so einiges aus anderen Gesprächen kennen.
Ja, oder war früher selbst mal woanders beschäftigt und hat schon so einiges kennengelernt. Weißt du, wir kommen immer wieder auf Punkte aus den ersten Gesprächen zurück. Wenn ich meinen Part gut beherrsche und andere gut über mich und meinen Werdegang informieren kann, dann kann ich mich besser darauf konzentrieren, in dem Gespräch selbst nach Informationen zu suchen, zu fragen und Eindrücke mitzunehmen. Das beginnt schon bei der Vorstellung. Wenn sich der Personalreferent, na, so ein Typ im Alter um die Mitte 40 vorstellt und sagt, dass er seit 7 Jahren dort in der Funktion ist, dann wird er einiges an Gesprächserfahrung im Gepäck haben, ja, und man darf dann auch mal fragen, was er davor gemacht hat. Das macht es mitunter etwas lockerer, wenn man es nicht übertreibt, und das Gespräch bekommt dann gegebenenfalls ein ganz anderes Selbstverständnis so insgesamt.
Und im AT-Bereich?
Ah ja, da gelten im Prinzip die gleichen Empfehlungen, aber die Zahlen sind etwas offener. Da muss man mehr auf die Branchen sehen, aber auch auf die Tätigkeit selbst und das Unternehmen, wo es gerade steht und wo es hin will. Aber auch da geht es meistens nur im Dialog weiter, für beide Seiten. Ein Gegeneinander im Klima führt meistens nicht zu einer guten Zusammenarbeit. Und das ist doch immer das eigentliche Ziel, oder?
Ja, so sollte es eigentlich auch sein. Gut, damit hast du mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ab hier bekomme ich das bestimmt alleine hin. Danke dir und bis in Kürze.
Ja, gerne. Viel Erfolg und bis in Kürze.
Herr Gröne und Herr Meier im Gespräch. Der Podcast für Jobsuchende. Mit den Erfahrungen aus dem Einzelcoaching für Berufserfahrene im Gepäck diskutieren die beiden über brennende Fragen in der Jobsuche. Spannende Dialoge zu Themen und Problemen, Irrungen und Wirrungen, die niemand braucht, aber jeden betreffen. Eine Produktion von Artist Loft im Auftrag von Gröne Coaching.